Ja, für diejenigen, die bisher noch nicht bei uns im Gottesdienst waren, Gäste, denen möchte ich kurz erklären, wir gehen gerade als Gemeinde durch eine Predigtreihe über die Ehe. Und wir haben bisher zwei Predigten gehört. Die erste handelte davon, was ist die herrliche Bedeutung der Ehe? Was hat Gott sich dabei gedacht, Mann und Frau in der Ehe zusammenzufügen? Und dann, letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, was ist denn jetzt das Problem, was immer wieder auch Hindernisse und Probleme aufwirft? Und wir haben erkannt, dass es das Problem der Sünde ist. Zwei Menschen, die wissen, Gott hat wunderbare Gedanken für ihre Ehe. Zwei Menschen, die leben dennoch jeder für sich in seinem Königreich und jeder möchte dort König sein. Und so leben diese zwei Königreiche und streiten miteinander, jeder will auf seine Rechte pochen und es entstehen Spannungen und Schwierigkeiten. Und so leben wir in dieser Situation und in unserer Ehe und nicht nur da. Und das möchte ich auch heute, wenn ich über dieses Thema rede, sagen, du bist vielleicht nicht verheiratet, aber das, was ich heute bringen will, das hat Bedeutung auch für dein und mein Leben, wenn du nicht verheiratet bist. Jede Beziehung, so wollen wir festhalten, ist angefochten durch die Realität der Sünde. Und nach der letzten Predigt könnte man sich denken, ja, wenn da so die Sünde so mächtig ist und wir uns herrschen sollen über die Sünde, gibt es da überhaupt noch Hoffnung? Wie kommen wir da raus, wenn die Sünde die Realität ist, unter der wir Tag aus, Tag ein leiden? Und dann die Frage in Bezug auf die erste Predigt, wie können wir überhaupt Gott Ehre geben durch unsere Ehe? Wie können wir überhaupt ein Schaufenster sein für etwas viel Größeres, wenn da die Sünde ist? Und dann gibt es da einen wichtigen Aspekt, der uns Hoffnung gibt und an dem wir uns festhalten können. Und das ist die Gnade, die wir in Jesus haben. Jesus kam gerade dafür, um dich zu befreien von deinem Egoismus, von deinem eigenen kleinen Königreich, in dem du König sein willst. Und Jesus will dich befreien von dieser Realität der Sünde. Jesus kam genau für solche Menschen, die Hilfe brauchen, die sich sehnen nach Erlösung. Jesus hat es gesagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen. Oder auf uns gemünzt, ich bin nicht gekommen für die, die keine Probleme haben. Ich bin nicht gekommen für die, die meinen, bei ihnen läuft alles glatt. Nein, ich bin genau für die gekommen. Für Ehepartner und für Singles und für Geschiedene und Verwitwete. Ich bin gekommen für Menschen, die Erlösung brauchen. Und das ist die Hoffnung inmitten von all der Sünde, die in unserem Leben herrscht. Jesus ist gekommen, um dich zu befreien. Und der Paulus sagte so schön in Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Inmitten von all dem Zerbruch und von all den Schwierigkeiten, die vielleicht auch in deiner Ehe herrschen, wo die Sünde mächtig geworden ist und wo du vielleicht verzweifelst, da ist die Gnade noch viel, viel mächtiger. Jesus möchte uns diese Gnade anbieten und er möchte uns helfen in den täglichen Herausforderungen. Wir müssen uns nicht anstrengen, über die Sünde zu herrschen. Wir müssen begreifen, Jesus hat schon alles getan, damit die Sünde in unserem Leben kein Recht mehr hat und keine Herrschaft ausüben kann. Aber wir müssen begreifen, dass Jesus alles vollbracht hat. Er hat mit seinem Leben bezahlt, damit wir der Sünde nicht mehr dienen müssen. Und das ist die Botschaft der Hoffnung. Inmitten von all der Verzweiflung, wir haben einen Erlöser, der hat schon alles getan. Und dann die Frage, mit der wir heute uns beschäftigen wollen, wie sieht das praktisch aus? Da, wo Schuld in der Ehe, da, wo Schuld in Beziehungen kaputt macht. Wie gehen wir damit um, wenn Schuld oder Sünde in unserer Ehe auf den Plan tritt? Ich möchte dich fragen, wie gehst du damit um? Ich denke, die Tendenz von uns Menschen ist es oft, dass wir da, wo Schuld da ist, dass wir so tun, als wenn sie nicht da wäre, dass wir sie einfach unter den Tisch kehren, dass wir nicht drüber reden, dass wir abends ins Bett gehen als Ehepaar. Die Dinge, die waren am Tag da und sind aufgebrochen, aber es gibt keine Lösung, keine Lösung. Man geht schlafen und denkt, morgen ist das wieder weg. Und am nächsten Tag beginnt man und hat nichts geklärt und nichts gereinigt. Und das, was man so hofft, dass der Satz wahr wird, die Zeit heilt alle Wunden. Aber die heilt keine Wunden. Wenn nicht darüber gesprochen wird und ausgeräumt wird, dann gibt es keine Heilung. Und Stück für Stück häufen sich im Leben Schuld über Schuld über Schuld. Und die Frage ist, wohin mit diesem Berg, der in deinem Herzen und im Herzen deines Ehepartners größer und größer werden. Ich möchte heute Morgen einen Weg zeigen. Weil das ist nicht der Weg, über die Dinge nicht zu reden und sie unter den Tisch zu kehren und zu hoffen, dass man sie irgendwann vergisst. Ich meine, unser Leben, unser aller Leben baut sich ja auf aus einem Stein auf den anderen, den wir legen. Durch die kleinen Entscheidungen, jeder kleine Moment unseres Lebens ist ein Baustein, der einen Weg zeigen. Weil das ist nicht der Weg, über die Dinge nicht zu reden und sie unter den Tisch zu kehren und zu hoffen, dass man sie irgendwann vergisst. Ich meine, unser Leben, unser aller Leben baut sich ja auf aus einem Stein auf den anderen, den wir legen. Durch die kleinen Entscheidungen, jeder kleine Moment unseres Lebens ist ein Baustein, mit dem wir unser Lebenshaus bauen. Jedes Wort, das wir sagen, jede Tat, die wir tun, jede Tat, die wir nicht tun, alles in unserem Leben, in unseren Beziehungen, ist etwas, was Auswirkungen hat. Ja? Und deswegen müssen wir nicht denken, dass diese kleinen Momente, diese kleinen Verletzungen, diese kleinen Probleme keine Auswirkungen haben. Nein, sie bauen sich auf, Stück für Stück, zu einem Lebenshaus. Und wenn wir diese kleinen Momente in unserem Leben nicht klären und nicht richtig angehen, dann entsteht daraus ein ziemlich schiefes Haus, das wir unser Leben bauen und unsere Beziehungen bauen. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen damit hineinnehmen. Eines steht fest, Ehen gehen nicht auf einmal kaputt. Paff, und jetzt haben wir da eine zerstörte Ehe. Nein, Stück für Stück. Es ist sozusagen ein Zersetzungsprozess. Weil Ehepartner nicht darauf geachtet haben, auf diese kleinen Momente, dass sie geklärt werden. Und Ehen werden auch nicht von einem Moment auf den anderen zu superschönen romantischen Ehen. Auch hier zählen nur die kleinen Momente, die uns dahin bringen, dass unsere Ehe schön und wundervoll wird, so wie Gott sie sich gedacht hat. Und das mal im Blick zu haben, aber heute Morgen auf jeden Fall ein klein wenig, wie können wir diese kleinen Momente, diese kleinen Schwierigkeiten und Verletzungen und Sünden, die da sind, wie gehen wir damit um? 3 Verhaltensregeln, oh, schön verschoben, aber kein Problem. Ich hoffe, das ist alles, also normal sollten hier schön abgestuft. Bekennen, vergeben und ertragen. Darüber wollen wir heute Morgen reden. 3 Verhaltensregeln, ohne die Beziehungen im Allgemeinen in der Gemeinde und auch nicht in der Ehe funktionieren können. Paul David Tripp sagt, es gibt nur einen Weg, auf dem deine Ehe zu dem werden kann, wie Gott sie sich gedacht hat. Was ist dieser Weg? Bekennen und vergeben. Damit fängt es an. Und die jungen Leute würden sich vielleicht heute Morgen fragen, ja, können die nicht mal was Romantisches bringen? Was Schönes? Was fürs Herz? Da sage ich, wir können so viel über romantische und liebevolle Dinge reden, wenn diese Dinge nicht geklärt sind. Dann gibt es keine Romantik, dann gibt es keine Liebe. Aber wenn das geklärt ist und wenn wir das beherzigen, was ich heute Morgen deutlich machen will, dann kann die Liebe und die Romantik und die Schönheit der Ehe aufblühen. Und ohne das brauchen wir über alles andere nicht zu reden. Und deswegen ist das hier die erste Verhaltensregel, die ich uns heute Morgen wichtig machen will. Bekennen. Bekennen, das ist das, was Gott von dir fordert, wenn du Schuld auf dich geladen hast. Und das hat jeder von uns schon mal getan. Und das gilt auch für jeden, nicht nur für Ehepartner. Bekennen, da wo Sünde in deinem Leben aufbricht und du verleitet bist, das Böse zu tun, vielleicht nicht bewusst, vielleicht auch manchmal bewusst, aber immer geht es darum, wenn es darum geht, Schuld auszuräumen, diese kleinen Momente zu klären in unserem Leben, geht es darum, dass wir bekennen. Und oft ist ja unser Motiv, dass wir diese Dinge, Fehler, Sünden, die wir begangen haben, kleinreden, verniedlichen, verleugnen, unter den Tisch wischen, schieben und denken, ist doch alles nicht so schlimm. Aber der Agur, ein weiser Mann, der einige Sprüche geschrieben hat, er sagt, wer sein Verbrechen zudeckt, oder Luther sagt dann hier, wer seine Sünde leugnet, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Also das müssen wir zuallererst begreifen. Bekennen gehört dazu. Und wer sein Verbrechen zudeckt, wer sagt, ist doch gar nicht so schlimm oder habe ich doch gar nicht gemacht, der wird kein Erbarmen finden. Eine andere Stelle sagt, Jakobus 5, Vers 16, er lädt uns ein, und wir haben diesen Text ja schon mal gelesen oder auch gepredigt im August von Karl Ernst. Da geht es auch vor allen Dingen um Heilung in der Gemeinde, auch körperliche Heilung. Aber ich denke, der Vers lässt sich auch anbringen für Ehen. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, damit ihr in euren Beziehungen Heilung erlebt. Das ist der Weg, den Jakobus vorschlägt, und das ist der Weg für jeden Weg zur Heilung. Und dann Johannes, der Evangelist, er schreibt auch in aller Klarheit darüber. Er sagt, und die Tendenz ist ja bei uns auch, dass wir oft die Schuld nicht bei uns suchen und dass wir meinen, wir wären schuldlos. Immer sind es die anderen. Ja? Ich habe nichts gemacht. Ja? Und der Johannes, der sagt dann in aller Klarheit, wer sagt, er hat keine Sünde, der betrügt sich selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Der Johannes sagt, die Realität der Sünde ist in deinem und meinem Leben Wirklichkeit und du brauchst sie nicht leugnen. Aber es gibt einen Weg, den Johannes vorschlägt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Johannes sagt, du brauchst dich nicht rausreden. Du hast auch deine Schuld. Und wir müssen natürlich abwägen. Manchmal sind die Konflikte da und der eine hat natürlich viel mehr Schuld und die bricht auf. Aber zu sagen, ich habe keine Schuld, ist ein Selbstbetrug, von dem Johannes uns hier befreien will. Und deswegen lasst mich kurz einige Grundlagen zum Bekennen weitergeben. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn Sünde in deinem Leben offenbar wird? Entweder du begreifst sie und erkennst sie, oder dein Ehepartner sagt dir, dass du sie begangen hast, auch wenn du sie noch nicht erkannt hast. Dann ist der erste Weg, bekenne deine Schuld zuerst bei Gott. Bevor du die Dinge mit deinem Ehepartner ausmachen willst, musst du zuerst den Weg zu Gott wählen. Als der David seine große Sünde begangen hat mit Bathseba, dieser Ehebruch, dieser Mord an Uriah, diese Vertuschung, welchen Weg hat David da gewählt? Er sagt, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. David erkennt, und du musst das auch erkennen, jede Schuld, die wir begehen, ist zuallererst ein Vergehen an dem heiligen Gott. Und deswegen muss der erste Schritt, wenn du Schuld erkennst, der Weg zu Gott sein und bei ihm auch Vergebung erfahren. Und was bedeutet es denn eigentlich hier, bekenne deine Schuld zuerst vor Gott? Was bedeutet es, zu bekennen? Einerseits vor Gott, andererseits auch vor unserem Ehepartner. Ich meine, ich will jetzt einfach mal diesen Aspekt aufgreifen. Was bedeutet es, zu bekennen vor dem Ehepartner? Oft, denke ich, kommen wir einfach dahin und sagen, sorry, war nicht so gemeint, schuldige, schwamm drüber, ich ändere mich. Also, das kennen wir ja, ja? War nicht so gemeint, Entschuldigung. Aber ich glaube, das ist es nicht. Nicht im Bekenntnis vor Gott, aber auch nicht im Bekenntnis vor unserem Partner. Es kann niemals darum gehen, einfach nur ein, hey, tut mir leid. Und damit meinen wir, es ist getan. Nein, ich denke, dazu gehört noch viel mehr. Wenn wir die Wirklichkeit unseres Vergehens begreifen, dann muss das doch auch irgendwie zum Ausdruck kommen. Ja, und deswegen ist mein zweiter Hinweis, sei konkret in deinem Bekenntnis. Einerseits vor Gott, erzähle ihm wirklich, was du getan hast. Und dann aber auch vom Ehepartner, sage deinem Partner und sage deinem Gegenüber, was hast du getan? Konkret. Damit dein Ehepartner oder dein Gegenüber begreift, was, dass du begriffen hast, was deine Schuld ist. Weil ohne konkretes Bekenntnis kann dein Gegenüber nicht erkennen, dass du wirklich erkannt hast, was deine Schuld ist. Deswegen nimm dir Zeit und formuliere klare Sätze über das, was du falsch gemacht hast. Erst vor Gott und dann vor deinem Partner. Konkret. Und dann als zweites, zeige eine Zerbrochenheit über deine Schuld. Ich meine, das ist dann das, was erst wirklich deutlich macht, dass wir begriffen haben, dass wir schuldig sind. Wenn wir die Dinge so leichtfertig dahin reden, ohne irgendwie deutlich zu machen, dass es eine Last ist, die auf uns lastet, kann der Partner von uns gar nicht erkennen, dass wir daran zu brechen und dass wir wirkliche Reue empfinden. Und deswegen zeige eine Zerbrochenheit über deine Schuld. Und dann als vierten Punkt, bitte konkret um Vergebung dieser Schuld. Und das ist mir so, so wichtig. Gebrauche diese Worte, ich bitte dich um Vergebung, weil ich dies und das getan habe. Nicht dies und das, sondern setze da ein, was du getan hast. Ich bitte dich um Vergebung. Und das ist so viel mehr als Entschuldigung, tut mir leid. Weil erst wenn wir diesen konkreten letzten Schritt gehen, kann Heilung wirklich geschehen. Ja? Dein Gegenüber, an dem du schuldig geworden bist, der hat die Verantwortung, da werden wir gleich drüber reden, dir zu vergeben. Aber damit du heil werden kannst, bitte konkret um Vergebung. Und die Frage ist dann, aber was ist, wenn der andere nicht um Vergebung bittet? Ja? Was ist, wenn der andere die Schuld gar nicht einsieht? Oder wenn wir die Schuld nicht einsehen? Was machen wir dann, wenn meine Frau zu mir kommt und sagt, Danny, da und da hast du mich verletzt. Das und das hast du gesagt und es hat mich verletzt. Und ich stehe erstmal da und bin total erstaunt und erschrocken und kann gar nicht verstehen, wie sie so empfinden kann. Jetzt könnte ich einerseits sagen, ist dein Problem, hast du halt falsch gehört, musst besser hinhören, habe ich nicht so gemeint. Oder ist es nicht der andere Weg zu sagen, okay, Schatz, wenn du so und so empfunden hast und wenn dich das so und so verletzt hat, dann merke ich, dass da etwas zwischen uns steht. Ich selber, ich fühle es nicht, aber ich weiß, da ist eine Schuld. Und ich bitte dich, sie auszuräumen und ich bitte dich, vergib mir. Das war nicht so gemeint. Ich habe dies und das gesagt und das hat dich verletzt. Und deswegen, lasst uns Schuld ausräumen, auch da, wo wir sie gar nicht erkennen als Schuld. Aber wenn der andere sagt, du hast Schuld begangen, dann fühle das. Der andere verletzt es und bekenne es. Also es geht nicht immer so um die große Schuld, die wir empfinden, sondern um die Schuld, die der andere sieht. Und dann lasst uns die Dinge ausräumen. Ich habe mal ein paar Verhaltensregeln zum Bekennen, so allgemeine Verhaltensregeln, nachdem wir gerade über Grundlagen geredet haben. Allgemeine Verhaltensregeln ist, denke ich, die allererste ist, sei realistisch mit deiner Sicht auf dich selbst und schaue zu immer erst auf dich. Sei realistisch. Jesus sagt es in Matthäus 6, du aber, was richtest du deinen Bruder oder du aber, was richtest du deinen Ehepartner? Und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge, aber den Splitter in dem Auge des Ehepartners, den nimmst du wahr. Jesus sagt, pass auf, bevor du Schuld aufbringst, schau immer zuerst auf dich. Was ist dein Anteil? Was ist deine Schuld dabei? Und dann erst schaue auf die Schuld des anderen. Also das ist ein ganz wichtiges Prinzip in jedem Konflikt. Was ist mein Anteil? Und vielleicht ist er manchmal nur ganz klein, aber beginne zuallererst hineinzugucken und auf dich zu schauen. Als zweites, sei demütig, hör zu und rechtfertige dich nicht. Also da, wo dein Gegenüber Schuld auftischt und dir sagt, das und das hast du getan. Da fang nicht an, dich zu rechtfertigen und zu erklären. Ich meine, wir alle, wir haben so unseren Anwalt in uns, ja? Und dieser Anwalt, das ist unser Verteidiger. Und sobald man uns anklagt, was macht der Verteidiger? Der tritt auf den Plan und fängt an, eine Verteidigungsrede zu halten. Aber Jesus sagt etwas anderes. Und ich sage auch heute Morgen etwas anderes. Hör erst mal zu. Und sei demütig und bereit, Kritik anzunehmen. Und rechtfertige dich nicht, wenn da jemand dir etwas anbringt und du damit konfrontiert bist, dann hör erst einmal zu und fang nicht gleich an, aber du, das ist nicht der Weg. Hör einfach hin. Und dann der nächste Punkt, sei liebevoll ehrlich in einer Konfrontation. Ich meine, wenn wir uns jetzt eine Situation anschauen, da ist etwas passiert, Schuld ist da. Und wie geht jetzt ein Ehepartner damit um? Möchtest du dieses Problem nicht auftischen, weil du Angst hast vor Uneinigkeit, weil du Angst hast, dass deine Ehe dadurch ein bisschen unter Druck gerät? Möchtest du dem Konflikt einfach aus dem Weg? Möchtest du, dass die Harmonie bestehen bleibt? Das kann es nicht sein. Du musst liebevoll, ehrlich diese Konfrontation suchen und deinem Partner, der schuldig geworden ist an dir, dem musst du in aller Liebe deutlich machen und in aller Ehrlichkeit nichts verheimlichen, weil du Angst hast, dass Konflikt noch größer wird. In aller Liebe ihm deutlich machen, was er falsch gemacht hat. Weil indem wir versuchen, die Dinge zu vertuschen und zu vergessen, helfen wir niemandem. Der Berg baut sich auf und wir kriegen ihn nicht wieder abgebaut. Ja, deswegen Angst vor Uneinigkeit und Spannungen kann niemals ein Grund sein, dass wir Konfrontation bei Schuld nicht suchen. Und dann als Viertes, sei schnell bereit, Fehler und Verletzungen einzugestehen. Ja, nachdem du gehört hast, dass Schuld da ist, komm, warte nicht bis am Abend, warte nicht bis zum nächsten Tag, wo du den Weg gehst und sagst, okay Schatz, das und das habe ich falsch gemacht und ich bitte dich um Vergebung. Mach das doch gleich, wenn dir dein Partner etwas anbringt und du hörst es und du weißt, du hast deinen Partner verletzt, dann such doch gleich den Weg zur Versöhnung und bitte um Vergebung. Sei schnell bereit, Fehler und Verletzungen einzugestehen. Einerseits, dass du verletzt bist, frisst das nicht in dich hinein. In dem Moment, wo du verletzt bist, denke kurz nach und sag, das hat mich verletzt. Das, was du gesagt hast, das, was du getan hast, was du nicht getan hast. Und andersherum, wenn du verletzt hast, dann sei schnell bereit, es einzugestehen. Und dann als Fünftes, bleib geduldig und freundlich, auch wenn du verletzt bist. Ich meine, da tendieren wir dann schnell hin, zornig zu werden und aus uns rauszukommen. Wie kann das sein, dass du mich so verletzt? Und ich kenne das aus meinem Leben, aus meiner Ehe. Manchmal gerät man da richtig unter Druck. Aber richtig. Und dann möchte man diesem inneren Zorn, der dann da so hochkommen will, Ausdruck verleihen. Aber das kann es nicht sein, sondern bleib freundlich. Bleib geduldig. Du konfrontierst deinen Partner mit einer Schuld. Aber wie konfrontierst du ihn? In Zorn und im Ärger? Oder in aller Liebe, geduldig und freundlich erklärst du ihm, was er getan hat und dann versuchst du, deinen Partner zu gewinnen für die Versöhnung. Als Viertes, und das hat Horst schon genannt, hole die Vergangenheit nicht hervor. Ja? Wenn es um Konfrontation geht, fang niemals an. Weißt du noch damals, aber damals und dann holt man eine ganze Liste an Dingen vor, die der andere schon immer mal falsch gemacht hat und dann meint man, das würde helfen. Niemals. Hilft die Vergangenheit zur Lösung von Problemen. Vergangenheit muss immer geklärt sein und deswegen hole sie nicht hervor. Und dann als Letztes, setze dein Vertrauen in Jesus. Das ist der entscheidende Punkt und der entscheidende Faktor, der uns hilft dabei. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe Angst davor, dass meine Schuld aufkommt und dass ich entdeckt werde und ich möchte nicht darüber reden und ich möchte es nicht bekennen. Aber trotzdem können wir hier, indem wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, wissen, dass er unsere Schuld schon längst getragen hat. Er hat am Kreuz schon dafür bezahlt und er weiß um das, was ich bekennen muss, aber nicht bekennen will. Und indem ich das weiß, dass Jesus das alles schon getragen hat, habe ich einen unheimlichen Frieden, weil er ja da ist und mich kennt. Und ich kann voller Freiheit und voller Frieden zu meinem Partner gehen und darüber reden. Jesus gibt uns Hoffnung inmitten von diesem Bekenntnis, was manchmal ziemlich niederschmetternd ist, wenn man seine eigene Schuld eingestehen muss. Aber die Hoffnung liegt gerade im Kreuz von Jesus begründet. Er hat doch dieses vollkommene Leben gelebt, das wir nicht leben konnten. Er war doch dieses vollkommene Opferlamm und hat für uns die Sünde bezahlt. Und er ist doch an einem Kreuz gestorben, um uns die Schuld zu vergeben. Und er hat den Tod besiegt, als er aus dem Grab auferstand. Und deswegen brauchen wir nicht unter der Last von Sünde zu zerbrechen. Wir können sie bekennen. Und Paul David Tripp sagt so schön in seinem Buch, wenn wir unter dem Schatten des Kreuzes unsere Ehe leben, dann leben und verhalten wir uns anders. Wir scheuen uns dann nicht davor zurück, auf uns selbst zu schauen. Wir sind dann nicht überrascht von unserer Sünde. Wir müssen dann nicht mehr daran arbeiten, dass wir gerecht dastehen. Wir brauchen dann nicht mehr den Finger zeigen auf den anderen und nach Selbstrechtfertigung suchen. Wir brechen dann mit der Liste von Versagen und wir regeln die Dinge schnell. Und wir tun all diese Dinge, weil wir wissen, dass alles, was wir bekennen müssen, schon vergeben ist. Und das muss uns ins Herz gehen. Und deswegen lade ich euch an als Ehepaar, kommt nicht in dieses Fahrwasser hinein, die Dinge unter den Tisch fallen zu lassen. Die Dinge einfach unausgesprochen liegen zu lassen. Einfach schlafen zu gehen, ohne dass die Dinge geklärt sind. Sondern sucht den Weg und bekennt eure Schuld und redet über Verletzungen, die ihr begangen habt oder wo ihr verletzt seid. Die Frage, die uns jetzt noch kurz beschäftigen soll, aber was ist, wenn dann Vergebung, was ist, wenn dann das Bekenntnis geschehen ist? Was hat denn der andere für einen Anteil? Und hier sind wir dann bei dem Punkt vom Vergeben. Weil darüber müssen wir reden und das ist eigentlich die schönste und wichtigste Wahrheit überhaupt in unserem christlichen Glauben. Wir alle waren verloren. Wir alle hatten den Tod verdient und Verdammnis wartete auf uns. Aber uns ist vergeben. Jesus hat uns vergeben. Er hat alle Schuld, die wir begangen haben, die wir derzeitig begehen und die wir in der Zukunft begehen werden, er hat sie alle bezahlt. Und er hat sein Blut genau dafür vergossen. Und deswegen müssen wir das begreifen. Uns ist vergeben. Bedingungslos. Und Jesus wird uns nie mehr irgendetwas vorhalten. Und ich weiß nicht, ob du das schon begriffen hast. Uns ist vergeben. Weißt du, was ich traurig finde? Das ist eigentlich die schönste Wahrheit, aber viele Christen, die gehen von dieser uns ist vergeben nicht weiter und machen etwas daraus. Ja, sie beten zwar das Vaterunser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, aber sie vergeben nicht. Ja, sie sind unversöhnlich und das, was man ihnen angetan hat, das tragen sie mit sich und sind nicht bereit, es auszuräumen. Und ich finde es unheimlich schade, dass das so ist. Dass Christen nicht begreifen, wow, mir ist vergeben. Ich vergebe anderen. Der Petrus, der kommt an einem Mal zu Jesus und fragt Jesus, Jesus, sag mal, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Und dann stellt er Jesus diese Frage und ich will gerade mal lesen aus Matthäus 18. Dort finden wir eine ganz tolle Geschichte beschrieben. Petrus fragt den Jesus, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Was macht Jesus hier deutlich? Jesus macht klar, Petrus, eigentlich musst du immer vergeben. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, die ziemlich niederschmetternd ist, die ziemlich ernüchternd ist. Jesus erzählt die Geschichte von einem Gleichnis und ich will die gerade mal lesen. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Man könnte sich denken, ja, wow, dieser Knecht hat wirklich Vergebung erlebt. Der muss doch jetzt richtig verändert sein. Ja? Aber dann lesen wir weiter. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er lange bleiben sollte, bis ihm die ganze Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenen anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das ist eine Geschichte. Und die Frage ist, was will Jesus hier deutlich machen? Geht es hier um Schuld, die der eine hatte, große Schuld? Geht es hier um andere Schuld, die kleiner war? Möchte hier Jesus die Größe von Schuld wichtig machen? Oder was möchte Jesus hier deutlich machen? Also ich glaube, Jesus geht es um etwas völlig anderes. Jesus möchte hier deutlich machen, wir alle sind in der Position von dem ersten Knecht, der eine Schuld auf sich lasten hatte, die hätte er nie im Leben zurückzahlen können. Ja? 1.000 Talente, 10.000 Talente, das war so viel, wenn man es heute vergleicht, das ist eine unbezahlbare Schuld. Der hätte sein Leben lang arbeiten müssen und hätte sie immer noch nicht zurückbezahlt. Und Jesus möchte klar machen, wir alle, wir stehen in dieser Schuld vor dem heiligen Gott. Wir haben so einen Berg von Schuld, den hätten wir niemals bezahlen können. Und Gott kommt zu uns und sagt: Danny, alles, aber auch wirklich alles erlasse ich dir an Schuld. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Jesus erzählt uns dann hier von einem Knecht, der nicht begriffen hat, wie sehr ihm vergeben wurde und der nicht dementsprechend handelt. Dieser Knecht hier ist nicht vergebungsbereit, obwohl ihm so viel erlassen wurde. Kommt jemand anders zu ihm, ein anderer Knecht, ein Kollege, und schuldet ihm 100 Denare. Ein Denar ist so ein Tageslohn gewesen. Ja? Also 100 Tage Arbeit schuldet er ihm. Ja? Also ist auch schon eine Menge. Aber im Vergleich zu dem, was er seinem König schuldete, nichts im Vergleich dazu. Und deswegen müssen wir begreifen, all die Schuld, die du zu vergeben hast, ist niemals so groß im Vergleich zu deiner Schuld, die dir vergeben wurde. Und deswegen sagt Jesus uns: Pass auf, wenn du nicht von Herzen vergibst, dann wird es dir ergehen wie diesem Knecht. Ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn wir den Folterknechten übergeben werden. Aber ich weiß, eigentlich müssen Menschen, die begriffen haben, wie sehr ihnen vergeben ist, die müssen vergeben. Und ohne das geht es nicht. Wer nicht vergeben kann, ich wage zu behaupten, der hat noch nicht begriffen, wie sehr ihm vergeben ist. Und deswegen, der Dave Harvey sagt in seinem Buch ein gutes Zitat: Wir werden niemals in der Lage sein, einander zu vergeben, wenn wir nicht die Tiefe unserer eigenen Sünde gegen Gott und den Reichtum seiner Vergebung uns gegenüber begreifen. Wir werden es niemals fähig sein. Wir müssen unsere Schuld, die uns vergeben ist, begreifen und dann müssen wir vergeben. Und im Vergleich hier, wenn wir das Gleichnis anschauen, dann müsste uns eigentlich so die Devise treiben: Wie Gott mir, so ich dir. Ja, wir sind oft getrieben von: Wie du mir, so ich dir. Aber jetzt müssen wir handeln: Wie Gott mir vergeben hat, so vergebe ich dir. Und ich sage, manchmal ist die Schuld und die Verletzung, die wir zu vergeben haben, unendlich schmerzhaft. und tut weh und wir kommen damit nicht zu Rande. Aber trotzdem lädt Gott uns ein, hier diesen Weg zu gehen. Du hast eigentlich kein Recht, nicht zu vergeben. Du hast kein Recht, an der Schuld festzuhalten. Du musst von Herzen vergeben. Und ich meine, manchmal gibt es Schuld, die ist klein. Diese kleinen Nicklichkeiten des Alltags, wo man sich vergeben muss. Aber manchmal gibt es auch Schuld, die ist groß. Und wir müssen das durchbuchstabieren. Was ist, wenn dein Ehepartner einen Seitensprung begeht? Wenn dein Ehepartner dich tief verletzt, indem er dir untreu wird? Kannst du dann vergeben? Kannst du dann begreifen, dass dir noch viel mehr vergeben wurde, als diese tiefe Schuld, die jetzt zwischen dir und deinem Ehepartner steht? Meine, oft fällt es uns schwer zu vergeben. Und ich möchte kurz darüber reden, was hindert uns zu vergeben? Ich habe hier einige Punkte angeführt. Paul David Tripp hat sie in seinem Buch aufgeführt. Schuld gibt uns Macht. Ja, indem wir nicht vergeben, haben wir ein gewisses Machtpotenzial. Der andere hat ja etwas falsch gemacht. Und indem wir es nicht ausräumen, haben wir es immer als Macht, die wir besitzen. Und wir können Druck ausüben. Schuld ist aber auch, vermittelt uns auch, erhebt uns über den anderen. Das heißt, der andere hat ja was falsch gemacht. Der andere hat ja Schuld begangen. Wir haben keine Schuld begangen. Wir sind also besser wie er. Wir stehen also über ihm. Und das gibt uns ein gutes Gefühl. Oder Schuld erhöht unseren Anspruch. Nach all dem, was du mir angetan hast, habe ich nicht das und das Recht? Ja, das heißt, da ist die Schuld und jetzt ist der andere Partner uns schuldig. Wir haben Ansprüche, die wir dem Partner gegenüber stellen. Als viertes, Schuld ist eine Waffe. Jedes Mal, wenn wir gerade jetzt eine Waffe brauchen, dann ziehen wir die Schuld des Vergangenen, das Versagen des anderen, die Fehler, holen sie hervor wie eine Waffe. Schau an, was du da getan hast. Erinnerst du dich noch? Schuld erhebt uns und befördert uns auch in die Position von Gott. Wir machen uns zum Richter. Wir meinen, wir könnten jetzt entscheiden, wie mit dem Schuldner verfahren wird. Und wir meinen, das ist eine gute Position. Deswegen wollen wir nicht vergeben. Wir stehen dann über dem anderen, wir haben eine Waffe, wir haben Druckmittel, wir haben einen Anspruch. Aber ich lade dich ein, benutze diese Dinge nicht, um nicht zu vergeben. Diese Dinge bringen dich nur ins Verderben und heilen dich nicht, sondern machen dich nur bitter. Und deswegen lass nicht zu, dass Versöhnlichkeit und Unversöhnlichkeit und Bitterkeit dein Herz befallen. Die Frage ist, was ist Vergebung denn eigentlich? Was ist das? Oder was ist es nicht? Ich habe einige Punkte mal mitgebracht. Was ist Vergebung nicht? Vergebung ist nicht, die Schuld kleinzureden. Ach, ist doch nicht so schlimm. Reden wir nicht drüber. Schwamm drüber. Ah, lass uns das vergessen. Das ist keine Vergebung. Vergebung ist auch nicht, die Schuld zu verleugnen. Ah, ist doch nichts passiert. Was willst du überhaupt? Da war doch nichts. Wenn wir wirklich Schuld empfinden und verletzt sind, da brauchen wir diesen Weg nicht wählen. Vergebung ist auch nicht warten auf eine Entschuldigung. Ich vergebe erst, wenn der andere sich entschuldigt. Und wir meinen, das wäre schon Vergebung. Niemals. Vergebung bindet sich nicht an die Entschuldigung und an die Buße und an das Bekenntnis des anderen. Vergebung ist viel mehr. Vergebung ist schon viel früher da. Und dann, vergeben ist nicht vergessen. Das ist einer der christlichen Mythen überhaupt. Wenn du vergeben hast, dann musst du auch vergessen. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Vergeben ist nicht vergessen. Wir können Dinge, die uns angetan wurden, nicht vergessen. Ich meine, vielleicht kann man manches einfach mal vergessen, diese kleinen Dinge. Aber wenn große Dinge da sind, wenn ein Ehepartner den anderen betrügt, oder wenn du sonst wo irgendwo tief verletzt wurdest, auch in der Gemeinde, dann kannst du das nicht einfach vergessen. Aber du kannst es vergeben. Und deswegen, vergeben ist nicht gleich vergessen. Und vergeben ist nicht, den Schmerz nicht mehr zu fühlen. Wenn du vergeben hast, mag dir vielleicht jemand sagen, dann fühlst du keinen Schmerz mehr. Dann darfst du nicht mehr über das trauern. Der Schmerz bleibt, auch wenn du vergeben hast. Und deswegen, manchmal tut es richtig weh. Und manchmal hast du auch noch das Recht. Ja, aber hol es nicht vor und suhle dich dann in deinem Selbstmitleid. Aber manchmal ist der Schmerz noch da. Und wir können trotzdem schon vergeben haben. Deswegen, Vergebung ist nicht. Aber was ist Vergebung? Vergebung ist eigentlich ein Akt von zwei Akten. Vergebung geschieht in zwei Akten. Zum einen ist es der Akt, dass wir juristisch gesehen vor Gott treten. Er ist der Richter. Wir treten vor ihn und übergeben ihm diese Schuld und sagen, hier ist die Schuld, die man mir angetan hat. Ich übergebe sie dir, dem Richter. Tu du, was du damit willst. Ich bin frei davon. Das ist juristisch gesehen Vergebung. Und diese ist manchmal nur nötig, wenn Menschen tot sind, wenn Menschen weggezogen sind und es da keine Möglichkeit mehr gibt zur beziehungsmäßigen Versöhnung. Das ist dann der zweite Akt. Vergebung in der Beziehung, dass wir dem, der uns etwas angetan hat, Gnade zusprechen und ihm sagen, die Schuld, die du mir angetan hast, die ist ausgeräumt. Ich spreche dir Gnade zu, ich werde sie nicht mehr hochholen. Sie ist ausgelöscht, das Sündenkonto ist leer. Das ist der Weg in der Ehe. Einerseits juristisch zu Gott, ihm das abgeben, andererseits dann in der Beziehung die Gnade aussprechen. Manchmal ist Vergebung aber nur möglich, wenn so ist Vergebung möglich, wenn wir zusammenleben, aber wenn andere nicht versöhnungsbereit sind und nicht den Weg zu uns gehen und Heilung wollen, da können wir nur die Dinge Gott abgeben und juristisch gesehen Vergebung ausüben. Vergebung, das ist das, was Gott will, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Vergebung fordert von uns, dass wir bedingungslos das, was wir empfinden, einfach loslassen und einfach vergeben. Ich habe letzte Woche erst ein Beispiel gehabt. Ich werde nicht konkret werden, das ist manchmal schwierig, wenn man in der Ehe ist. Meine Frau ist heute nicht da, sie ist leider krank zu Hause. Aber jetzt kann ich vielleicht freimütig erzählen. Nein, mache ich nicht. Sie hat etwas begangen, Schuld an mir. Und ich war verletzt, ich war traurig. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ich habe ihr davon erzählt. Ja? Und ich hätte mir gewünscht, sie bekennt jetzt und macht Reue und Buße. Und sie erkennt, dass einfach sie mich verletzt hat und dann vergebe ich. Also sie tut es nicht. Ja? Ich habe sie erklärt, pass auf, das und das, so sieht's aus. Aber sie tut es nicht. Und jetzt gehe ich in den Tag und weißt du, den nächsten Sonntag predigst du über Vergeben und Ertragen. Aber ich will nicht vergeben. Die muss erst bitten um Vergebung. Ich will nicht. Und den ganzen Tag brodelt das in mir. Aber am Abend, wo immer noch keine Entschuldigung war, noch immer keine Bitte um Vergebung, da weiß ich, Danny, du gehst jetzt zu ihr und du sagst ihr, dass du ihr vergeben hast. Das ist immer der Weg. Ich will das nicht mit mir rumtragen. Auch wenn sie nicht um Vergebung bittet, ich will das loslassen. Und das ist der einzige Weg, der uns hilft, heil zu werden. Und ich habe der Rahel gesagt, Rahel, das und das. Und das vor 2 Wochen, auf das ich dich hingewiesen habe, das habe ich dir vergeben. Du hast nicht um Vergebung gebeten, aber ich habe es dir vergeben. Aber ich möchte dich trotzdem ermutigen, bitte darum Vergebung. Und so lasst uns das leben. Lasst uns Menschen werden, die darüber reden. Und manchmal ist der Schmerz groß. Manchmal ist der Schmerz unerträglich. Aber ich glaube, auch mitten in unerträglichem Schmerz, mitten von Dingen, wo wir nicht wissen, wie gehe ich damit um, da können wir doch die Gnade erleben und Hilfe empfangen. Und Ehepaare, die sich auseinandergelebt haben, weil der Untreue und Zerbruch und Verletzung da war, die können wieder heil werden, wenn Partner entscheiden, sich zu vergeben und alles auszuräumen. Die Frage ist, die ich an dich habe, wie sehr kannst du vergeben? Wie sehr kannst du um Vergebung bitten? Oder wie oft holst du Dinge noch hervor? Ich lade dich ein, begreife, was Gott getan hat und vergib, weil dir so viel vergeben ist. Und dann als letztes noch einen Punkt, den ich jetzt noch schnell durchgehe. Annehmen und ertragen. Es sind ja nicht immer diese Dinge, wo Schuld da ist, die uns hindern und die uns Schwierigkeiten machen, miteinander umzugehen. Auch diese kleinen Unterschiedlichkeiten, auf denen baut sich unser Leben auf und unsere Beziehungen. Ich meine, vielleicht bist du mit deinem Ehepartner zusammengekommen und dann Anfang waren die Unterschiede etwas, woran du dich gefreut hast. Und es war spannend und du warst begeistert. Wow, der ist so ganz anders wie ich. Manchmal sagt man ja, Unterschiede ziehen sich an und solche Dinge. Aber irgendwann in der Ehe merkst du, wow, diese Unterschiede, die dich am Anfang angezogen haben, die nerven dich irgendwann. Und du kommst damit nicht zurecht. Und du merkst, das belastet deine Beziehung, deine Ehe. Dann sagt Paulus in Römer 15, Vers 7, darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen. Nimm deinen Partner an, wie er ist. Du wirst deinen Partner nicht verändern. Das weißt du hoffentlich. Aber ich will es dir nochmal sagen. Nimm deinen Partner an. In all der Unterschiedlichkeit. So wie er ist. So wie Gott ihn geschaffen hat. Und Gott hat ihn nicht von ungefähr so geschaffen, dass er ist, wie er ist. Und hat dich zusammengestellt mit diesem. Die Frage ist, trennen dich diese Unterschiedlichkeiten? Oder sagst du, wow, diese Unterschiedlichkeiten helfen mir, meinen Charakter zu verändern und ergänzen mich und machen zu uns zu einem vollkommenen Gesamtpaket. Das ist die zwei Möglichkeiten, die du hast. Unterschiede verachten und verschmähen und sich trennen oder die Unterschiede wertschätzen, den anderen annehmen. Danke dir, dass du so bist, wie du bist. Auch wenn ich mit manchem richtig Mühe habe. Und dann ein anderer Vers, den Paulus nennt, ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und hier ist mir wichtig, das Ertragen. Ich meine, es gibt manchmal die Macken in der Ehe des anderen, diese kleinen Dinge, die einen nerven. Der hat schon wieder nicht aufgeräumt, der hat schon wieder nicht den Müll rausgebracht, der hat schon wieder nicht die Zahnpastatube zugemacht. Schon wieder. Ja, aber Paulus sagt, ertrag das. Du brauchst nicht jedes Mal diese Dinge aufzutischen und groß an die Glocke zu hängen. Weil das ist der Weg, den wir gehen können, wo wir mit Dingen Schwierigkeiten haben, mit Macken. Vielleicht ist da der eine, der ist total perfektionistisch veranlagt und die Frau, die hat so eine Mühe, weil der kommt nicht so schnell vorwärts. Das sagt Paulus, ertrag das. Das ist der Weg und dann, wo wir uns dann am Ende fragen, und was soll uns bei all dem antreiben, in der Unterschiedlichkeit, in den kleinen Macken des Charakters, dann sagt Paulus, sagt Jesus in Lukas 6, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Seid barmherzig. Übt Gnade aus, inmitten von all den kleinen Schwierigkeiten und Problemen, die manchmal gar keine Sünden sind, einfach Dinge, die da sind. Seid barmherzig. Jeden Tag neu übt die Barmherzigkeit, die euch zugesprochen wurde. Und dann lebt damit. Lebt mit dieser Barmherzigkeit. Und nur so kann Ehe gelingen, wenn wir diese drei Dinge annehmen, bekennen und vergeben und ertragen. John Piper, der bringt in einer Predigt über dieses Thema ein wunderbares Bild. Wenn wir anfangen mit unserer Ehe, ist die Ehe wie, oder unser Eheleben wie eine schöne, bunte Wiese mit Blumen. Und wir freuen uns darauf, da ist die Wiese und wir gehen auf dieser Wiese und erfreuen uns an den schönen Blumen. Aber mit der Zeit merken wir, oh, da gibt es einen Kuhfladen und wir treten rein. Und dieser Kuhfladen ist genau das, wofür wir gerade geredet haben, die Schuld, die da ist, die Probleme und Schwierigkeiten. Die Frage ist, was macht man mit diesem Kuhfladen? Man kann sich entscheiden, weiterzugehen und tritt man wieder rein. Aber einen Weg, und dann möchte ich dich auch einladen, tritt nicht immer wieder in diese Kuhfladen und mach so weiter und geh weiter deinen Weg, sondern nimm eine Schaufel, heb die Kuhfladen auf und baue einen Komposthaufen. Und bring sie immer wieder zu diesem Komposthaufen. Und manchmal ist deine Ehe vielleicht nur eine Wiese, wo nur Kuhfladen sind. Jeden Tag Kuhfladen nach dem anderen, ein Kuhfladen nach dem anderen. Aber dann lade ich dich ein, bring es immer wieder auf den Komposthaufen und schlag da nicht dein Zelt auf, sondern geh wieder weg. Ich meine, manchmal sind die Hände dreckig von dieser ganzen Kuhfladenarbeit. Ja? Aber ich lade euch ein, wählt die Wege, von denen ihr wisst, da sind keine Kuhfladen. Und wenn da mal einer kommt, ab auf den Komposthaufen. Ja? Lasst uns das beherzigen. Das Verhalten in der Ehe ist geprägt von Bekennen und Vergeben und Ertragen. Und ich habe hier nochmal einen Zettel vorbereitet, der liegt hinten aus. Das Verhalten in der Ehe, da möchte ich, dass ihr über diese Themen als Ehepaar nochmal redet. Wie sieht es aus mit dem Bekennen? Was ist dir wichtig geworden? Wie denkst du über den Satz, wie Gott mir, so ich dir? Also nehmt das mit, nutzt es einfach für eine Zeit zu zweit, vielleicht heute oder im Laufe der Woche und spricht über diese Dinge. Ich denke, das könnte uns helfen. Und jetzt möchte ich nochmal beten zum Abschluss. Ah, lieber Vater, du kennst die vielen Ehen hier, die es hier gibt und die Ehen, die noch geschlossen werden von den Singles. Und ich bitte dich, hab so ein Anliegen darum, Herr, dass wir begreifen, was du uns anbietest in der Gnade, in der Vergebung, in Jesus, der alles schon getan hat, damit wir uns nicht verstecken brauchen für unsere Schuld, sondern wir können sie auftischen und wir können vergeben, weil es uns so vergeben wurde. Herr, und wir können die kleinen Nicklichkeiten und die kleinen Macken des anderen ertragen, weil du uns auch erträgst. Und so bitte ich, Herr, dass du uns hilfst und dass du uns leitest und dass du groß wirst, weil wir das beherzigen, vergeben und bekennen und ertragen. Amen. Amen.